So, bist du bereit? Hallo, mein Schatz.
Hallo.
Ich begrüße dich zu dieser wunderbaren neuen Folge. Ich bin voller Energie.
Oha.
Obwohl ich die Kinder ins Bett gebracht habe. Ich weiß nicht, was heute los ist. Für diese Folge habe ich mir viel vorgenommen.
Mein Herz schlägt Marathon, Marathon. Ich kann den Text nicht weiter.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir starten stark und hören dann genauso schwach auf, oder? Wollen wir anfangen mit der obligatorischen Wie geht es dir Frage?
Ja, mir geht es.
Hervorragend, ja. Toll. Ja.
Heute ist Mittwochabend und heute, wenn ich bis nächste Woche noch 7-mal schlafe, ist wieder Mittwoch, richtig?
Ich glaube ja.
Ja, und dann habe ich Ferien. So geht es mir.
Okay, und das fühlst du auch?
Ich fühle das richtig.
Okay. Man muss ja sagen, das ist eine historische Folge. Nicht, weil es die Folge 69 ist, die kommt erst in 2 Wochen, weil wir noch gucken müssen, wie wir das machen, wenn du nicht da bist, aber egal. Es ist die letzte Folge, in der ich Angestellter bin.
Ja.
Das heißt, das nächste Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, bin ich 100%ig selbstständig mit meiner eigenen kleinen Agentur, meiner One-Man-Show.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob sich das dann anders anfühlt, ob wir einen anderen Flow haben, ob ich das mehr so als Business-Talk sehe.
Nächste Woche.
Ja.
Frag ich dich.
Ja.
Wie geht es dir?
Ich glaube, also ganz ehrlich, je länger ich drüber nachdenke, umso besser geht es mir irgendwie damit.
So also, gut.
Er hat das schon mal gesagt, irgendwie die ersten paar Minuten waren so awkward, aber ich habe ja schon kurz darauf gemerkt, irgendwie, das ist etwas, was mich dann doch sehr begeistert.
Mhm.
Ich bin gespannt, ob ich das nächste Woche immer noch so sehe. Hast du Themen dabei, Schätzelein?
Ich würde gerne ja sagen, weil ich mich ehrlich gesagt schon darauf vorbereitet habe, aber mein Hirn ist leer.
Okay, weißt du denn noch, du hast heute Morgen, hast du mich gefragt, warum ist Apple eigentlich so erfolgreich?
Ja, genau. Also,
hast du Kontext für mich?
Ja, ich habe Kontext für dich.
Okay, ich habe heute ganz viel Podcast im Thema Apple gehört.
Mein folgender Gedankengang, ja? Also meine Gedanken sind weird und du weißt, Wirtschaft, mein System geht danach, Wirtschaft ist das, wo ich mein Geld ausgebe. Ne? Das ist meine Kenntnis über Wirtschaft. Viel tiefer steige ich da auch nicht in die Thematik ein, weil. Aber mein Gedankengang heute Morgen war, wieso gibt es eigentlich keine Firma, die E-Autos, ich sag mal, die Welt mit E-Autos zuscheißt oder mit
ein 10.000 Euro E-Auto.
Ein 10.000 Euro Auto, was keinen Verbrenner hat. Ob das jetzt E ist, ob das Wasserstoff ist, egal. Aber
oder einfach nur gute Wünsche.
Der kann mit Luft
Träume.
Und, ja.
Liebe.
Ich wollte gerade sagen, kann mit Luft und Liebe fahren. Also ich bin ja flexibel. Ich tanke, was getankt werden muss. Aber meine Überlegung war, wir brauchen diese Klimawende und jetzt können wir ewig darüber uns irgendwie, wir können jetzt wie so in so einem guten Kartenspiel, wie in so einem guten, wie heißen denn diese Brettspiele, wo du so Bereiche erobern musst und so.
Die Siedler von Katar.
Zum Beispiel. Wir können jetzt immer so Sachen hin und her schieben und sagen, naja, das müssen wir die
das
machen.
Das verrückte Labyrinth.
Ja.
Weißt du, dass ich übrigens 30 Jahre alt werden musste, um zu verstehen, dass das verrückte Labyrinth nicht
von
crazy
irre ist? Ja, ja. Sondern von verrücken.
Ja.
Ja. Same hier.
Okay.
Aber, also mein Grundgedanke war, es gibt einfach so Sachen, die sind, da sind wir uns einig, das muss geändert werden. Und es geht ja für mich mal gerade nicht darum, und da liegt, glaube ich, schon wieder der Fuchs begraben, Hase begraben, ein Tier begraben. Natürlich muss ein Unternehmen wirtschaftlich sein. Aber wenn der Ansatz jetzt wäre, ich scheiße die Welt mit meinem Produkt zu, und vielleicht mache ich auch miese, weil eigentlich ist das Produkt, hat es einen höheren Wert. Ja, also materiell betrachtet. Und ich fahre keinen Gewinn ein. Aber ich scheiß die Welt damit zu und jeder hat es oder will es haben, weil es halt so ein It-Piece quasi ist. Ja, also die Birkenback der Straße quasi. Nur finanziell halt völlig anders gelagert, ja. Der Tamagotchi der Straße.
Kannst du mal
so gucken. Ja, warum macht das keiner? Das war mein erster Gedankengang. Da habe ich gedacht, okay, wenn du die Welt mit etwas zuscheißen willst, dann muss es auch in erster Linie auf jeden Fall ästhetisch sein.
Ja,
ja? Also ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, ob so ein Tesla vielleicht schön, ansprechend, hochwertig verarbeitet, kann ich gar nichts zu sagen. Ja, da
Tesla
gibt's solche
ging
und
aber
solche
mal in diese Richtung, dass es eigentlich für ein E-Auto viel zu günstig war und dass die ja mit den ersten oder mit eine lange Zeit auch miese mit den Fahrzeugen gemacht hat,
genau.
Also zu günstig war,
genau. Und dann
mit der Produktion nicht hinterherkam, weil sie so nachgefragt
so und dann
hat sich dann geändert, wurde dann teurer.
Ja, genau, und dann hat sich der Faden verloren und da denke ich mir, es gibt einfach diese Multi Milliardär, also Menschen, die einfach so viel Geld haben, dass klar ist, mein Lebensstandard kann ich eigentlich für immer halten, allein schon von den Zinsen, die ich für meine Kohle bekomme oder was auch immer man auf den Caymans kriegt, keine Ahnung. Also kann ich doch der Welt einfach was Gutes tun. Also mache ich jetzt so ein Auto mit Luft und Liebe betrieben und dann scheiße ich die Welt damit zu und es ist einfach ultra schön. Und alle wollen es haben. Und mein Gedankengang war halt zu Apple, was war eigentlich die Intention von Apple? Was war eigentlich deren Garagenidee? War deren Garagenidee, ich will die Welt revolutionieren? War deren Garagenidee, ich will ein Produkt für dumme Menschen schaffen, die einfach, also wenn du ganz kurz im Kopf bist, kannst du mein Produkt aber trotzdem verstehen und gut benutzen? Oder, also was war der Plan?
Ja.
Weil vielleicht, wenn man die Apple-Idee nimmt und so den Multimilliardär findet, der jetzt gerade zuhört und sich bei meiner Idee denkt, ey, Babe, kein Plan, worüber du redest, aber die Teile, die ich verstanden habe, die machen wir. How? Du und ich, wir sind nicht reich genug dafür.
Okay, ja, habe ich verstanden, aber vielleicht, man muss ja vielleicht nicht reich sein, um eine visionäre Idee zu haben, weil Steve Jobs und Wozniak sind ja auch nicht reich geboren worden.
Ja, ja.
Und die haben ja einfach nur die Idee gehabt, wir wollen die Welt verändern, wir wollen sie aus der Angel heben.
Mhm.
Aus den Angeln so. Ich kann dir, also ich weiß nicht, wo die ursprüngliche Ursprünge liegen.
Mhm.
Aber die Idee, also Steve Jobs hat gesagt, er will die Welt verändern und er wusste, der Computer wird die Welt verändern.
Mhm.
So, damals war es ja so, es gab, war nicht Microsoft, sondern es war IBM. Die hatten den PC oder PC fällt dann, also Personal Computer fällt alles, was nicht Macintosh ist eigentlich tatsächlich so. Und Steve Jobs und Wozniak haben dann gesagt, nein, wir machen unser eigenes Ding und wir machen es tatsächlich so, dass jeder einen Computer haben kann und auch bedienen kann. Weil früher war das so, dass du Computer, da musstest du, wenn du irgendwas machen wolltest, musstest du Befehle einprogrammieren.
Yeah.
Und dann waren die wohl bei, ich habe leider vergessen, wie diese Firma heißt, oder hieß, die gibt's nicht mehr. Die hatten sich eigentlich auf was ganz anderes gestürzt und gesagt, ey, dann wollen wir Geld verdienen. Und nebenbei aus Versehen die Computer Computer so weiterentwickelt, dass du sie mit einer Maus bedienen konntest. Das Interface verändert wurde, dass du halt nicht mehr den Befehl eingeben musst, sondern du konntest mit der Maus auf Icons klicken, auf Bilder. Und dann hat es halt automatisch im Hintergrund den Befehl ausgeführt. Und das hat Steve Jobs gesehen und gesagt, das ist die Zukunft, das klauen wir denen jetzt. Hat das Ding geklaut.
Nice.
Ja.
Ja, okay.
Und daraufhin ist dann die ganze Apple-Geschichte auch losgerollt. Also die haben dann da angefangen mit dem Macintosh. Und die sind ja einfach nur hingegangen und haben gesagt, ey, wir sind einfach für jedermann zu haben. Also Computer wurden ja alles sind auch kleiner und sowas. Und sie werden bedienungsfreundlicher.
So. Was sie ja auch sind.
Ja, genau. Also das hat sich ja alles dann verändert. Und haben dann ja Microsoft mit ins Boot geholt und gesagt, programmiert uns mal was, damit das hier alles noch geiler wird. Also weil das ursprüngliche Programm, was sie hatten, war gut, aber die sind nicht mit den Bestellzahlen hinterhergekommen.
Mhm.
Das heißt, Wozniak war die ganze Zeit beschäftigt, das bestehende Programm aufrechtzuerhalten mit seinem Programm.
Ja, okay.
Und dann mussten sie aber für den nächsten Mac, ich weiß nicht, ob es der Mac 2 war oder ob es dieser war, den haben wir so ganz komischen Namen, mussten sie immer Microsoft mit ins Boot holen und sagen, ey, du machst jetzt hier das Betriebssystem auf, entwickelst das weiter für uns. Haben dann eine Vereinbarung gehabt für ein Jahr. So wie Steve Jobs aber ist morgens aufgestanden, hatte eine geile Idee, die musste jetzt doch umgesetzt werden. Du kannst aber nicht ständig Komponenten am Computer wechseln, weil das zerstört dann die Programmierung dahinter. Das heißt, Microsoft musste die ganze Zeit neu programmieren und nach einem Jahr waren die immer noch nicht fertig, weil, wie gesagt, alle zwei Tage wurde irgendwas geändert am Mac.
Mhm.
Dass dann dieser Vertrag ausgelaufen ist und Microsoft dann auch für IBM mitprogrammiert hat und dann gab es einen riesigen Streit und sowas. Aber letztendlich hat Mac dann IBM, ich will nicht sagen zerschlagen, aber auf jeden Fall haben sie sich durchsetzen können gegen den Markt. IBM ist Marktführer gewesen zu dem Zeitpunkt, durchgesetzt und haben gesagt, so hier mit dem, Mac 2 oder Mac, also auf jeden Fall mit ihrem Computer, den sie dann 94, glaube ich, ich komme mit den Jahreszeichen an, aber egal. Sie haben auf jeden Fall den neuen Computer auf Mac auf den Markt gebracht und dann ganz klar gesagt, so IBM, das war's für euch. Und als das IBM zugrunde gegangen ist, hat dann Microsoft wiederum den Platz von IBM eingenommen und gesagt, so, wir sind mittlerweile übrigens auch gewachsen und größer geworden und hier, das Ding nennt sich Windows.
Okay, wie kriegen wir jetzt meine Auto-Idee dazu kombiniert?
Achso, das war jetzt viel Blabla für wenig Output, okay.
Na, alles gut.
Wir brauchen einen Finanzier.
Ja.
Und wir brauchen eine Vision Die Vision haben wir.
Die Vision haben wir.
Ich wollte sagen, wir nehmen...
Also an Visionen mangelt es mir wirklich nicht. Da habe ich ein Potpourri. Da könnte ich meine Schublade öffnen.
Ja, also ich glaube,
für welchen Sektor brauchst du meine Vision?
Ich glaube, das Geld hört da auf. Die Fantasie hört da auf, wo das Geld beginnt. Also ich glaube, niemand würde Geld in etwas reinstecken, wo man nicht irgendwann auch sagt, okay, damit können wir auch was verdienen.
Also mein Ursprungsgedanke war übrigens, dass heute ein ID3 an mir vorbeigefahren ist.
Mhm. Und also ein Volkswagen.
Ja, genau. Und dann dachte ich, witzig. Diese E-Autos von VW sind einfach auch gar keine Volkswagen.
Das habe ich dir neulich schon erzählt,
ja, genau.
Früher mal an dem durchschnittlichen Jahresgehalt einer Person berechnet wurde. Also nicht der Preis.
Mhm. Genau, und daran musste ich dann nämlich denken. Und dann habe ich gedacht, ja, aber da muss es doch auch was fürs unterste Segment geben. Weil wenn du das wirklich...
Ich glaube, die Chinesen kommen da gerade so mit BYD und wie sie alle heißen und MGM.
Ja, aber da sind wir ja ganz weit entfernt von 10.000 Euro. Und wir reden nicht von... also ich sag mal, mir würde ja als Grundidee die Karosserie eines Laders quasi reichen,
ja,
wo ein vernünftiger Motor drin sitzt, der aber eben über eine Reichweite von 350 plus verfügt. Weil das
ist
das.
Für 10.000 Euro wird es halt schwierig, allein schon wegen der Komponenten.
Mhm.
Aber wir sind jetzt zumindest im Bereich von 20.000 bei BYD. Ich glaube, das Einsteigermodell bis über 21.000, 22.000. Das finde ich immer noch erschwinglicher, als wenn du dir die VW-Varianten anschaust.
Auf jeden Fall. Aber mir fehlt das Momentum, wo da einer kommt und der sagt, ich mach das jetzt. Wir ziehen die Nummer hier jetzt durch. Weil ich weiß nicht, wie es den anderen Menschen geht, die uns auch zuhören. Ich schätze diese Tage, an denen man einfach nur im Freibad vor sich hin vegetiert, sehr. Aber das ist ja nicht normal. Und
du meinst jetzt, okay, du willst jetzt den E-Autos voranbringen, um den Klimawandel.
Ja, und mir ist natürlich klar, dass auch das nur ein kleiner Faktor ist. Aber ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir schon über Plastikverpackungen im Obst und Gemüse oder überhaupt im Lebensmittelbereich reden. Und auch da malen die Mühlen ja übelst langsam. Also, was soll ich sagen?
Okay.
Also wollte ich mal einen anderen Sektor aufmachen.
Also, falls es unter den Zuhörern jemanden gibt, der, wie heißt es so schön, fick dich Geld hat, du solltest du bitte bei uns melden. Wir wollen gerne ein Auto mit ihm konzipieren.
Richtig.
Dass wir dann mit dem wir dann die Welt zuscheißen können.
Ja, und ich möchte mich an dem Auto nicht bereichern.
Okay. Meine Frau möchte sich nicht bereichern, ich schon. Guck nicht so zur Tür, ich habe Angst, dass ein Kind hinter uns steht.
Nein.
Okay. Darf ich dir...
Es ist einfach doof, dass auf der Ecke, wo ich sonst immer rausgucken kann, dass da genau Klamotten liegen. Aber, also dein Bettzeug. Aber ja.
Hast du da irgendwas aufgemacht? Sonst würde ich einfach anfangen mit meinem...
Ja, hau mal raus. Okay. Ich öffne auch mal meins.
Wenn dein Leben eine Folge von Rote Rosen wäre, dein gesamtes Leben wäre Folgen von Rote Rosen.
Ja.
Dann, und jetzt ist der Moment, wo der Zuschauer vom Fernseher irgendwas zu dir sagt. Weißt du, diese Momente, wenn du sagst, boah, Mädchen, er ist doch obvious, ne?
Ja.
Also, keine Ahnung, er liebt dich oder Mensch, du musst das Risiko eingehen. Was würden die Zuschauer vor dem Fernseher jetzt zu dir sagen?
Geh schlafen.
Also würden sagen, lohnt sich nicht, komm, hör auf, hier bitte auf, leg dich hin, hoff, dass morgen besser wird.
Nee, ach, schwierig.
Also
ich hasse diese Schweigemomente im Podcast, weil es auch so wenig gewinnbringend ist, aber schon schwierig.
Also ich kann dir sagen, ich glaube, jetzt nicht so der rote Rosen-Fanatiker, ich weiß nicht, was da so abgeht, aber ich glaube, die Zuschauer würden bei mir da sitzen und sagen, Mensch Junge, jetzt mach es doch, trau dich, go for it.
Aber was denn?
Ja, generell so meine Ideen, die ich im Kopf habe, einfach umsetzen, einfach mal machen. Ich glaube, die Zuschauer...
Meinst du, du wärst einer von den Charakteren, wo die Zuschauer schon mit den Augen rollen, weil du wieder mit derselben Thematik um die Ecke kommst, nur aus einer anderen Perspektive?
Nee, ich glaube, ich wäre so der Sympathieträger, wo Leute sagen so, oh Mensch, dieser Träumer, warum macht der nicht einfach mal? Das ist so eine Granate.
Warum sind eigentlich alle deine Zuschauer Kölsche?
Weil ich bei unter uns mitspiele.
Ah, okay. Wir haben die Daily Soap gewechselt.
Ja, ja.
Ja, okay.
Ich weiß auch nicht, ich verfall dann immer so in diesen Dialekt.
Ja, alles gut. Ich finde es bei mir tatsächlich gerade schwierig, weil...
Lassen wir die Folge doch einfach mal laufen. Du
ja.
kannst ja währenddessen nachdenken.
Ja, vielleicht fällt mir ja noch was ein.
Sagst du was.
Ja.
Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe vor ein, zwei Folgen wollte ich eine Empfehlung aussprechen.
Mhm.
Ich hole das jetzt ganz schnell nach.
Mhm.
Und zwar möchte ich gerne eine Empfehlung für Fit aussprechen. Fit wird mit Doppel F geschrieben, also Fit.
Fit? Ja, was ist da los? Was ist das?
Das ist eine App. Fit bedeutet Fit bedeutet Fußballfans im Training und ist aus einer Bewegung heraus entstanden, dass man sagt, der durchschnittliche Fußballfan geht zwar gerne ins Stadion, gönnt sich da aber die ein oder andere Currywurst und hat Bierchen dazu und ist jetzt nicht unbedingt sportlich dann sonderlich aktiv. Also wird mehr konsumiert als ausgegeben, also mehr reingestopft.
Ja, ich gucke auch Wintersport, ohne Ski laufen zu können.
Ja.
Aber weiter.
Aber ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich Fußballfan vom geistigen Auge habe, dann sehe ich da jemanden mit Bierbauch, mit so einer Jeansweste, Fransen an den Armen, ganz viele Patches dran,
ja,
der dann irgendwie grölt. Wenn ich an Wintersport denke, dann denke ich an eine junge, schlanke Dame in dicken Mantel mit Mütze, so einer großen Sonnenbrille, dass du das Gesicht kaum sehen kannst, die dann da steht so, oh, Applaus, Applaus, und dann mit einem
Ehrlich?
Und dann mit einem Glühwein in der Hand. Ja, vielleicht noch eine Uschi, okay, weißt du, aber trotzdem nicht mit diesen, sag ich mal, körperlichen Ausmaßen eines Fußballfans.
Ja,
da tue ich auch sehr vielen Fußballfans gerade Unrecht, egal, aber es geht darum, dass es halt eine Studie irgendwie gab, die gesagt hat, pass auf, die...
Von Ingo Frohböse?
Nee, Ingo Frohböse, oh, war der beteiligt? Nee, weiß nicht. So, auf jeden Fall haben die gesagt, wir haben festgestellt, dass eben in dem Segment Fußball, im Bereich der Fans, dort tatsächlich der meiste Teil an Übergewichtigen rumläuft.
Mhm.
So. Und dann wurde diese App halt dann ins Leben gerufen und das ist so, du kannst... dort werden Schritte und Aktivitäten gesammelt, damit kannst du Punkte erzielen,
mhm,
und kannst dann für deinen Verein so halt auf Punktejagd gehen. Dann gibt es eine Liga, wo du dann halt auch...
Oha,
so ein richtiges,
clever.
Ja, ja, das ist so ein richtiger Spieleransatz.
Ja.
Und ich fand das einfach sehr cool gemacht, einfach mal zu sagen, so, ey, wir nehmen so eine spielerische Idee, machen das, du hast so einen kompetitiven Gedanken und kannst etwas für dich Gutes tun, du kannst deine Mannschaft unterstützen, gibt es dann irgendwie Ligensystem, also Fit gibt es
ja
im App- und Android-Store.
Okay, aber...
App Store oder Google Store? Okay. Wollte ich nur mal rausgehauen haben, Anreiz für Bewegung, finde ich cool.
Okay.
So.
Ich nehme dich mit in die Jugendsprache heute.
Nehme mich mit in die Jugendsprache.
Ja. Weißt du, was ein Pick-Me-Girl ist?
Ein Pick-Me-Girl?
Mhm.
Ich könnte mir was drunter vorstellen.
Ja, sag mal.
Aber ich weiß es nicht. Ein Pick-Me-Girl ist so jemand, der sich anbietet immer wieder. Deswegen so, hey, pick me, come on. Ich, bitte, nimm mich.
Genau.
Gib mir Aufmerksamkeit.
Ja, es geht tatsächlich darum, dass, geht in die richtige Richtung. Es geht um diese, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Bewegung, aber diese Mädchen auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich eine geschlechterspezifische Geschichte. Pick Me Girl oder wir reden gleich über Pick Me Moms. Das sind Mädchen, die andere Mädchen schlecht machen, um sich vor Jungs besser darzustellen.
Mm. Mhm.
Also hier mal ein bisschen...
Wie heißt das Pendant bei den Männern?
Gibt es nicht.
Gibt es so... Ich kenne mindestens zwei Männer.
Nein, ich kenne das Pendant, also das Pendant und das Sprachpendant gibt es dazu nicht. Wir bleiben kurz bei den Pick-Me-Girls, okay, ja. Ich kenne das tatsächlich von meinen Schülerinnen und Schülern, die dann darüber reden, sei nicht so Pick-Me oder mach nicht so Pick-Me. Und ich immer so dachte, was ist das denn schon wieder für ein Wort? Und dann haben die mir das erklärt und ich dachte, okay, alles klar. Und dann machen diese Pick-Me-Mädchen natürlich auch Fitner. Das heißt, sie streuen Halbwahrheiten oder...
Um böses Blut.
Richtig, um auf jeden Fall mehr aus der ganzen Geschichte rauszuholen.
Für sich.
Und jetzt habe ich einen Post gelesen über den Begriff Pick-Me-Moms.
Mhm.
Und die machen sich nicht vor anderen Männern schlecht, sondern die machen andere Frauen vor Männern schlecht, sondern da machen Frauen andere Frauen vor anderen Frauen schlecht.
Mhm.
Und die Frage ist, warum?
Okay.
Und ich fand das ganz interessant, dass man halt diesen, dass man von diesem Jugendbegriff halt jetzt auch in die Mütterwelt eindringt. Und wenn du jetzt über die Situation nachdenkst, also du hast drei Mütter am Ende des Tages in diesem Geschehen. Die eine Mutter, die selber die gute Mutter ist, eine, die es offenkundig schlecht oder falsch macht und dann die dritte, bei der man dann hingeht, um zu judgen.
Frage?
Ja.
Mutter A ist die Gute und judgt jetzt bei Mutter C über Mutter B.
Ja.
Wenn Mutter A, die gute Mutter, dann zu Mutter B geht, judgt sie dann über Mutter C?
So tief ist nicht reingegangen, aber es geht zum Beispiel, also die hat dann so Kommentare geteilt, dieser Insta-Account, weil die größten Pick-Me-Mütter treiben sich halt bei Insta oder natürlich bei Social Media rum, weil dann kannst du es auch relativ anonym machen, aber kannst andere halt ja auch irgendwie gleichzeitig ziemlich krass auch bloßstellen irgendwie.
Also eine riesige Reichweite, also ein großes...
Genau.
Großes
Ziel. Und dann regen sie sich halt unter anderem darüber auf, dass Elternschaft ja von manchen Müttern als so eine krasse Last dargestellt wird. Also es gibt jetzt auch eine Gegenbewegung. Es gibt diese Insta-Mamas, die dann ihren Haushalt teilen, ihren Alltag teilen und dann aber abends auch ein Video von sich teilen, wie sie ein Aperol trinken, weil sie wieder einen Tag geschafft haben. Und dann gibt es jetzt die Gegenbewegung, die halt sagt, ey, krass, was ist eigentlich los bei euch, dass ihr euer Leben nur mit Alkohol ertragen könnt. Ja, also schon mal stramme Ansage, weil ich glaube, also ich nehme viele dieser Aperol-Mamas, so nenne ich sie jetzt einfach mal mit so einem Augenzwinkern wahr, weil es einfach auch darum geht, dass Elternsein halt auch wirklich anstrengend ist. Und du setzt dich auch noch einem anstrengenden Arbeitstag, wenn du aus dem Büro kommst mit dem Aperol hin, da wirst du ja bei weitem nicht so verurteilt. Aber auch das grundsätzlich, das ist ein, da wird eine Droge dann irgendwie inszeniert und instrumentalisiert und in was für eine Gefahr sich diese Frauen geben und dann dieses Herunterspielen vom Alkohol. Und also ich denke, okay, krass, du kannst auch immer überall da Probleme schaffen, wo keine sind. Und dann kommt jetzt was Geiles, weil dann hat eine Mutter kommentiert, da ging es halt um, also diese Insta-Frau hat sich halt über Care-Arbeit und die Care-Zeit und dieses Elternsein geäußert. Und dann kommt da drunter ein Kommentar. Dein letzter Beitrag ist Satire, oder? Wieso stellt ihr denn Elternschaft als eine Last dar? Die ersten 2 Jahre mit Kind zu Hause waren die beste Zeit meines Lebens. In welchem anderen Beruf kann man denn ausschlafen? Wo ich schon denke, ja, wow, was hat die für ein krasses Kind so, ne? Dass sie ausschlafen kann. In welchem Beruf kann man sich täglich mit Freunden im Park treffen oder einfach mal durch die Stadt bummeln mit dem Kinderwagen?
Also da musst du ja Glück haben, dass deine Freunde zur selben Zeit auch Kinder haben, ne?
Ende des Kommentars. Sonst sieht die Arbeiten, ja? Keine Kinder bekommen, wenn man keine Lust hat, empfehle ich dir.
Keine.
Also sie sollte keine Kinder bekommen, wenn sie keine Lust auf Kinder hat.
Ah, okay.
Und dann dachte ich mir so, ja, wow. Du hast doch gar keine Ahnung von der Elternschaft, von der Mutter, die sich gerade über die Care-Arbeit so aufgeregt hat. Weil sie dann auch das zurückkommentiert hat und halt geschrieben hat, naja, es freut mich, wenn du das so genossen hast, aber nicht jedes Kind lässt die Eltern ausschlafen, nicht jedes Kind sitzt gerne im Kinderwagen und nicht jedes Kind hält so viele Eindrücke in der Stadt aus. Und ich finde, dann hat sie ein bisschen makaber geantwortet, denn nur weil du selber niemals an Krebs erkrankt bist, gibt es ja die Krankheit auch nicht deswegen, ne?
Oder ist das?
Also, da war eine auch hart bedient, wo ich dachte, wow, 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 wow. Ja, aber sie sagt halt auch gleichzeitig, also dann ging es halt, die haben sich da noch weiter gebasht und so, aber sie sagt halt,
ich
durch
das
diese
so geil,
bescheuerte...
Wie du in dieser Kommentarspalte immer rumhängst.
Ich liebe die Kommentarspalte, ich finde die Kommentarspalte ist die beste, ja. Weil da treiben sich die ganzen Pick-Me-Leute ja rum. Ja. Und ich denke mir immer, ehrlich, Freunde, bis ich einen Kommentar schreibe, da muss aber ganz schön viel in diesem Post los sein, dass ich mir denke, ich verschwende jetzt meine Elternschaft dafür, die Zeit nicht mit meinem Kind zu verbringen, sondern bewusst darauf zu reagieren. Ja. Weil dieses Kommentarding, wenn du das einmal lostrittst, das ist ja schon auch, dann geht es ja hin und her. Und sie hat halt auch gesagt, ehrlich, das Problem von diesem Picken ist halt, dadurch kommen viele Mütter an den Punkt, dass sie sagen, ey, dann sage ich lieber gar nichts. Ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich verunsichert, die Elternschaft fühlt sich für mich als auch als Belastung an, die ist, ich will das gar nicht abschreiten. Natürlich ist Elternschaft super schön und du hast ultra viele Momente, wo du erfüllt bist. Aber es gibt auch die Momente, wo du heulend abends im Bett sitzt, weil dein Kind einfach nicht einschläft und du die Pause brauchst. Und wenn du dann keine Gruppe hast an Mamas, wo du das ehrlich sagen kannst, ohne dass du weißt, ja, geil, die geht jetzt nach Hause zum Hans-Peter und jetzt bin ich erstmal Hans-Peters Armbrutsthema, ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich kenne das. Würde da
wenn du diese Gruppe nicht hast, scheiße, Mann, ist das ätzend. Und wie alleine du dann bist. Und also deswegen, ich fand das sehr passend, weil die Pick-Me-Girls...
Hast du tatsächlich mein Bild genommen einfach und das als Hintergrund genommen?
Ja, die sind schon süß. Das erheitert mich, es erfreut mich.
Krass.
Darf man nicht? Hätte ich fragen sollen?
Das ist Raub am geistigen Eigentum.
Hä, ich habe gesagt, mach ein Foto davon. 50-50.
Okay. Aber das gilt, und das, was du jetzt auch erzählst, ist, ich meine, das gilt ja eigentlich für alle Lebensbereiche. Das
absolut.
Ja,
und ich finde das so, natürlich, und ich finde das so schlimm, weil jeder braucht doch diesen Safe Space. Also als Eltern, natürlich brauchst du so eine Peer Group von Eltern, die dich irgendwie supporten. Und da brauchst du nicht 5 oder 6, aber es reicht ja, wenn du eine Mutti in deinem Mutti-Universum findest, wo du sagst, mit der matcht es. Egal welche Lebenssituation, mit der Mutti habe ich mich heute Nachmittag zum Beispiel getroffen. Mit der würde ich mich auch ungeduscht und ungewaschen treffen. Die dürfte in jeder Haushaltssituation. Ich fühle mich gerade gar nicht wohl in unserem Haushalt, weil ich das Gefühl habe, hier sind viele Dinge gerade nicht so, wie ich das gerne mag, ja? Ist mir egal. Weil ich weiß, sie kommt hierher, Wir hatten jetzt 2 Stunden lang eine gute Zeit. Sie ist gefahren.
Und sie würde es ihrem Mann nicht erzählen.
Ja, und die fährt dich nach Hause und sagt, du hör mal, also weißt du, so. Und ich weiß, ich habe davon noch 2, 3 andere Mamas, aber ich denke dann immer so, krass, es gibt einfach Mamas, die das halt auch nicht haben. Und das tut mir einfach wahnsinnig leid. Und das gilt für alle Lebensbereiche, das gilt auch für die Arbeit so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn du keinen Kollegen hast, mit dem du auf einer Wellenlänge bist und immer, du gehst da in dein Büro und hast du dein Thema. Aber wenn du dich da einfach nicht, wenn dir der Homie dazu fehlt. Ich glaube, das ist wirklich blöd.
Ja, kann ich aus Erfahrung sagen. Also, macht dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Ich habe ein ganz ähnliches Thema, wobei das geht nicht so darum, dass du in deiner, dass du eine Gruppe brauchst, in der du dich irgendwie sicher fühlst, weil du von außen angegriffen wirst, sondern es geht eher so um das Thema, auf was muss ich eigentlich verzichten, als wir hatten vor Ewigkeiten mal jemanden, der gesagt hat, so, ah, Kinder sind jetzt klein, aber wenn die groß sind, habe ich mein Leben wieder.
Mhm.
Wo wir beide gesagt haben, so, nein, Mann, du bist jetzt
never
älter.
Ever, ja.
Genau, es wird so bleiben. Später natürlich, je älter die Kinder werden, also wenn wir hier von 15, 16, 17, 18 reden, dann ist das ja wieder was anderes, weil die Kinder einsteigen, aber du hast immer noch dein altes Leben nicht zurück, weil du neue Verantwortung übernimmst.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, also meine Mama hat auf jeden Fall auch ihr Leben zurück und deine auch, aber...
wie lange hat das gedauert?
Ja, und man muss ja fairerweise sagen, ich glaube, die hatten eine, in Anführungszeichen, ganz gute Phase, als sie nur Mamas von super erwachsenen Menschen waren, aber noch nicht Oma. Und als Oma hat man auch eine super Phase. Aber ich glaube, du kommst nie wieder aus diesem Verantwortungsding. Also es verändert sich. Aber auch als Oma oder als Großelternteil hast du doch immer, glaube ich, diese Verantwortungsantenne auf jeden Fall in dir.
Es ist ja auch,
ich glaube, das
ja auch
lässt sich nie
kind,
abschalten.
Wird ja auch immer dein Kind
richtig
bleiben. Vielleicht nicht bei allen Eltern, dass sie das so wahrnehmen, aber ich möchte mit dir über Isaiah Hartenstein reden. Ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen. Sagt der Name dir irgendwas?
Nein.
Okay. Es ist ein Deutscher. Allerdings, ich habe es auch nicht ganz gerafft. Also er ist Deutscher, aber er ist in den USA geboren.
Mhm.
Mutter Amerikanerin.
Ja, wie Donald Trump. Ist auch Deutscher.
Ach so.
Ja. Oder hier, da gibt es auch noch so ein paar andere.
Der spielt in der NBA, also sprich Basketball, für Oklahoma City.
Oh, ja. Doch, es leuchtet. Ja.
Okay,
also so eine Hirntegerige. Ich habe neulich ein Video mit dem gesehen. Ja, Basketball hat irgendwas erzählt, keine Ahnung.
Okay.
Sah nett aus. Sah ein bisschen aus wie Dirk Nowitzki, nur anders.
Sah ein bisschen so aus,
verstehst
aber doch irgendwie anders.
Verstehst du? Ja, Basketballer halt.
Okay.
Ist aufgefallen, weil er,
Was weißt du denn über die Oklahoma City Thunder?
City Thunder.
Ja, ich hab komisches CH.
Nix.
Okay.
Wahrscheinlich spielen die Basketball.
Ja, richtig, die haben gerade die NBA Finals gewonnen.
Ach, schön.
Also das heißt, sie sind der Meister der NBA.
Ja.
Und
schön.
Er ist damit der zweite Deutsche, der das geschafft hat, die zu gewinnen.
Ja, dazu habe ich ein Video gesehen, jetzt wo du sagst, ja.
Okay. Wer war der erste Deutsche?
Dirk Nowitzki.
Okay, sehr gut. Ich muss ja einmal mal ganz kurz hier die Basis aufnehmen.
Und natürlich Dennis Schneider.
Dennis Schneider vorher, ja.
Ist ja nicht so.
Nee, der ist anders, der Schröder. Kannst du auch, wenn an deinem...
Schneider, Schröder, Schmidt, meine Güte nochmal. Dennis Müller, so.
Ich erinnere mich an diese Werbung von wegen, wo diese Nazis vor der Tür stehen.
Oh nein.
Schneider, Schröder, Schmidt, ist Ihr Sohn zu Hause? Ja, oben.
Okay, weiter. Also, die Dallas City
nein,
Thunder.
Oklahoma City Thunder. City Thunder, Oklahoma. Schatz,
die USA City Thunder.
Die haben die Ver- so. Und er ist der zweite Deutsche, der das gewonnen, der es geschafft hat.
Mhm.
Aber niemand redet über ihn, sondern alle reden nur über seinen Sohn.
Ja, er hat das Interview auch mit einem Baby gegeben, korrekt?
Genau, das ist sein Sohn, Elijah.
Ja.
Hier,
ja.
Ahnung, ist 1 Jahr alt und der hat einfach alles verschlafen. Der war wie ein süßes kleines Paket, das ist mein ein Jahr.
Ja, klar.
Mit dem Papa-Trikot.
Ja.
Und dann hat er auf seinem Arm geschlafen. Ich meine, das sind immer sehr witzig, wenn diese 2-Meter-Menschen diese kleinen Wesen einfach tragen. Und ich habe ein Bild davon, das gucken wir, ob ich das irgendwie online kriege. Das ist dieses, wenn Kinder noch so dagegen angreifen, ich will nicht schlafen, versuchen ihre Augen.
Ich bin nicht müde.
Dagegen angreifen. Nichts hat ihn wach gehalten, weder die Reporterin, die ihn interviewt hat, noch die Fans, die versucht haben, ihn mit Gesang wach zu halten, weil sein Vater wollte das unbedingt mit ihm teilen.
Ja.
So, und hat er mitgenommen. Jetzt ist es halt ziemlich schwierig, das zu wiederholen. Ne? Es gibt wenige Teams, die den Repeat geschafft haben.
Mhm.
Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es neben den Bulls überhaupt eine Mannschaft geschafft haben, den Threepeat, also das dreimal hintereinander zu schaffen. Egal. Und ich finde, das sind diese wunderbaren Momente, wo du die Möglichkeit hast, etwas mit deinem Kind zu teilen.
Mhm.
Ich denke, dass jedes Mal, bei jedem Super Bowl, wenn Tom Brady gewonnen hat und seine Kinder aufs Feld kommt, Oder auch bei die Manning-Kinder und sowas. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas mit den Kindern macht. Wenn dein Vater oder auch die Mutter einen solchen sportlichen Erfolg hat oder generell eine Situation, in der so viel zusammenkommt, so viel Glück, so viel Freude und du darfst als Kind mit dabei sein. Ich glaube, das prägt dich in irgendeiner Art und Weise und bei den Mannings ist es halt so, Vater hat Football gespielt, war erfolgreich, hat die Kinder gesehen, der erste Sohn ist Quarterback geworden, Super Bowl-Sieger, zweifacher. Der jüngere Bruder hat das gesehen, zweifacher Super Bowl-Sieger und Archie Manning ist auf dem Weg in die NFL und 100% wird er auch den Super Bowl gewinnen.
Aber wenn man Archie heißt, dann muss man auch irgendwas machen. Das ist ein so, tut mir leid, ich finde das, für mich ist das einer der schönsten nicht deutschsprachigen Vornamen, die es gibt und ich, Archies sind auch immer irgendwie cute und schalkig. Mit denen kannst du Pferde stehlen.
Ja, der wirkt auch sehr, ich muss sagen, der wirkt auch so bodenständig, aber halt engagiert bodenständig. Ne? Mhm. Was es in mir aber auslöst jedes Mal, ist auch ein gewisser Druck, weil ich mich frage, ey, was ist eigentlich der Moment, den ich meinen Kindern mitgeben kann? Und ich rede nicht davon, dass ich ihnen schöne Kindheitserinnerungen gebe, dass wir zusammen spielen, was ich auch sehr wichtig finde. Aber was ist dieser eine prägende Moment, wo ich hoffe, dass wenn meine Kinder später in einem Interview sitzen oder beim Psychologen, dass sie sagen können, hey, das habe ich von meinem Papa. Das habe ich mit meinem Papa erlebt und das hat mich hier hingebracht, wo ich bin.
Ja.
Also nur im positiven Sinne, ne?
Ja.
Das hat etwas mit mir.
Also doch nicht der Psychologe.
Nee, das nicht.
Die rote Rosen Zuschauer, die rollen übrigens gerade mit den Augen und sagen, ach, schon wieder die Büchse.
Mhm, ja, natürlich. Ich möchte eine bedeutende Rolle in dem Leben meiner Kinder spielen.
Mhm.
Möchte ihnen etwas hinterlassen, wo sie sagen können, so, ey, das hat mich inspiriert, etwas zu machen.
Mhm.
Und gleichzeitig...
Ich kann dir sofort, also ich, entschuldige, darf ich kurz reingrätschen?
Ja.
Ich kann dir sofort sagen, was das bei, also was es bei mir ist. Meine Eltern haben es geschafft, mir immer eine Konstanz zu geben.
Okay.
Und das merke ich heute noch. Es gab immer eine absolute Verlässlichkeit.
Ja, okay, finde ich langweilig. Ich will was Großes.
Ja,
meine ich
tut mir
jetzt.
Leid. Sorry. Aber, und da waren wir auch schon öfter an dem Punkt, ich glaube, das ist das Ding, weshalb ich so ein unglaubliches Urvertrauen in mein Leben habe. Meine Eltern haben es geschafft, mir immer das Gefühl zu geben. Und es gab auch Momente, wo ich mit Magengrummeln nach Hause gekommen bin, weil ich wusste, scheiße, das gibt auf jeden Fall Ärger. Ne?
Mhm.
Ich habe richtig ins Klo gegriffen und das wissen die auch schon. Also, aber trotz allem Ärger und trotz, das war egal, weil ich immer wusste, dass meine Eltern zu 100% mein Rücken sind. Immer. Und das weiß ich auch heute noch. Und das ist tatsächlich etwas, was ich für mich auf jeden Fall sagen kann, das möchte ich unseren Kindern immer mitgeben, weil einem das ein unglaubliches Sicherheitsgefühl gibt. Weil du dich in jeder Lebenssituation natürlich fragst, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Mhm.
Ja, Mutti's Schoß. So, weißt du? Also, die wird auch in, das habe ich auch schon öfter gemacht, auch in Situationen, wo ich mit meinem eigenen Verhalten gehadert habe oder mit... auch als erwachsene Person oder auch mit Entscheidungen gehadert habe. Entweder habe ich beschlossen, ich rufe nicht an, weil ich bin groß und ich kann das alleine schaffen. Ich muss nur einmal das so durchdenken. Oder ich habe gesagt, ich hätte gerne den Haken hinter noch.
Also,
und dann habe ich Mutti angerufen.
Mhm. So. Du bist Christin, warum hast du dich nicht gefragt, was würde Jesus tun?
Das frage ich mich jeden Tag schon.
Mhm.
Und Jesus würde bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch anders handeln. Also gerade auch, wenn ich die letzten 48 Stunden meines Lebens betrachte. Aber darüber werden wir jetzt hier nicht im Podcast reden.
Okay. Was mein Problem mit dieser ganzen Thematik ist, also ich will was hinterlassen für meine Kinder, ich will eine bedeutende Rolle für meine Kinder spielen, ich möchte für meine Kinder da sein. Ich finde, das alles steht irgendwie in Konflikt zueinander. Es funktioniert einfach nicht. Weil was man ja nicht sieht, natürlich siehst du diese tollen Momente mit den Leuten auf dem Sportbereich, auf dem Spielfeld, wie sie dann mit ihren Kindern das teilen können. Aber die mussten da sehr, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Und das bedeutet, dass auch nicht da sind.
Ja.
Ich höre gerade diesen Podcast mit, ich komme auf einer der Wagner-Brüder, ich glaube Moritz Wagner, der dann auch sagt so, naja.
Sind die von der Pizza, ne?
Ja, genau, ja. Die Pizza, die Typen, die jetzt Basketball spielen, ja.
Ja, ja.
Der einfach sagt so, ey, wir haben halt 82...
Die machen Frisbee-Basketball, ne?
Ja, genau, mit einer Pizza.
Ja. So. Sag ich doch. So, weiter.
Die haben 82 Spiele in der Saison. Und die Saison ist ja auch jetzt nicht so lange. Und dann ist es dann einfach mal so, dass die dann eben eine Woche lang auf Auswärtsspielen sind.
Mhm.
Und dann hast du halt auch nicht wirklich da irgendwie Zeit mit deinen Kindern. Also die sind
nein,
zu Hause.
Nicht.
So. Auf der anderen Seite hast du halt dann die Möglichkeit zu sagen, so, ey, okay, ich bin für meine Kinder einfach immer da. Aber das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, dass du dein eigenes Leben mit deinen Interessen, Hobbys etc. pp.
zurücknimmst.
Genau.
Aha.
Und ich krieg's einfach überhaupt nicht irgendwie für mich auf die Kette. Und das ist für mich eher so die Last meiner Elternschaft, um jetzt darauf zu kommen, dass du sagst, das empfinde ich.
Pick me mom.
Ja, ich bin da kein pick me dad, aber es ist auf jeden Fall, dass ich merke, das steht für mich in Kontrast dazu und das macht einen unfassbaren Druck und lastet irgendwie auf mir. Und wenn ich dann so einen Tag geschafft habe, wo ich sage so, ey, ich habe irgendwie es geschafft, etwas zu tun, was mich voranbringt, worauf meine Töchter dann stolz sein können.
Ja.
Und gleichzeitig war ich aber auch für meine Kinder da. Das ist dann schon sehr anstrengend. Und dann bin ich schon froh, wenn ich dann nicht mit dem Aperol da sitze, aber meinen Proteinpudding auf dem Sofa essen kann und sag so, und jetzt ist Feierabend.
Ja, ich finde auch.
Und Erholung ist sehr wichtig, hat ein junger Mann mal gesagt.
Absolut. Ich kann dir aber vielleicht was mit auf den Weg geben, denn ich habe einen interessanten Post gelesen und danach würde ich auch sagen, machen wir einen kleinen Lachmann-Jun draus, weil wir, glaube ich, schon relativ lange uns miteinander unterhalten.
Das ist richtig, aber ich habe noch einen Service-Hinweis.
Okay, also pass auf. Mir wurde ein Video ausgespielt, wo eine Frau darüber redet, was die 5 Familienrituale sind, die die Elite formen. Was machst du da?
Ich habe irgendwas im Auge und ich versuche es rauszublinzeln.
Okay, also 5 Rituale, die die Elite formen, ja? Also die einfach ein bisschen drüber sind. Und ich finde das gar nicht so schlecht, ja? Also das Erste, was sie sagt, was wichtig ist, ist einmal in der Woche den Familienrat einzuführen, ja? Ohne die Erwachsenen entscheiden. Also alle sind gleichberechtigt. Der Vater schaut seinem 5-jährigen Kind in die Augen und fragt, was denkst du darüber, über irgendetwas, ja? Und wartet auf die Antwort. In dem Moment entsteht kein Respekt vor dem Großen, sondern das Gewicht der inneren Stimme. In normalen Familien lernen Kinder zu gehorchen, in ambitionierten Familien Einfluss zu nehmen, auch wenn man nicht im Recht ist. Das ist aber keine Demokratie. Das ist eine Aktivierung einer Führungsrolle. Es ist mir nicht egal, ich habe das Recht, mich einzumischen. Finde ich schon mal nicht schlecht. Also kann man ja auch im Kleinen anpassen, kann ja auf das Alter auch gemünzt sein. Aber einfach dieses Mitbestimmungsrecht und auch die Stimme der Kinder entsprechend zu gewichten. Gehe ich mit. Dann Frühstücksgespräche. Ein 6-jähriges Kind beißt in sein Brot und hört von seinen Eltern die Frage, was willst du heute von diesem Tag? Also nicht irgendwelche Kommandos wie sei brav, enttäusch uns nicht oder so etwas, sondern was willst du? Finde ich schwierig. Also ich finde vor allen Dingen die Frage so offen, was willst du heute von dem Tag? Weil das kann auch nach hinten losgehen. Frei könnte auch eine Antwort sein. So, aber muss man vielleicht mal anpassen. Und dann einen Abend lang mal Fehleranalyse betreiben. Die Frage geht reihum und auch halt an den Vater und an die Mutter. Erzähl doch mal eine Situation, wo du dich heute geirrt hast.
Mhm.
Und was ist dein Learning daraus? Finde ich nicht schlecht, weil das bedeutet, dass Fehler zum Leben dazugehören und dass jeder sie machen kann und dass sie halt auch einen trotzdem weiterbringen. Finde ich nicht schlecht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt alles ganz toll.
Ja.
Ich finde nicht, dass wir jetzt hier Elitengehabe einführen müssen. Wir bleiben einfach bei dem Schokoriegel nach dem Abendessen.
Okay. Dann Tabuthemenrunde. Also das bedeutet, man redet offen über Sachen. Also auch zum Beispiel...
du hast Pimmel gesagt.
Ja, genau. Ja, beispielsweise, also es geht halt wirklich um Tabuthemen. Ich meine, gibt's Sachen, wo du sagst, darüber würde ich mit meinen Kindern jetzt nicht reden? Und wir haben eine 2-4-Jährige, also sehr differenziert natürlich, ne? Ich finde zum Beispiel das Thema Tod ist irgendwie schwierig in jeder Alterslage.
Ja, aber gehört dazu.
Genau, und darum geht es. Es gehört eben dazu.
Ja.
Auch Geld ist ein Thema, auch darüber muss irgendwie geredet werden, das muss geklärt werden, so. Und da gehe ich halt nicht so mit. Man teilt das Haus in Bereiche auf und jeder kriegt seinen Bereich, darüber haben wir gestern gesprochen, und ist dafür dann zuständig, um so seinen Verantwortungsbereich zu lernen. Das gehe ich nicht mit, weil ich dir gestern gerade gesagt habe, ich finde es irgendwie blöd, zu sagen, einer hat immer den Bereich Müll. Ich möchte nicht für immer der Müllbereich sein. So. Weißt du, ich möchte auch mal den Bereich wechseln. Ich möchte auch mal Bereich Spülmaschine haben oder so, weißt du?
Hm.
Das gehe ich nicht mit, aber ich finde tatsächlich den Haushalt grundsätzlich... Wie wird er geführt? Wer macht das? Und alle versuchen, also man beteiligt die Kinder irgendwie, man bezieht sie mit ein. Das finde ich schon gut.
Okay. Die ist hoffentlich klar, dass die Zuhörer jetzt nur noch dran sind, weil sie auf meine Service-Tipps warten.
Ne? Ja, natürlich. Also nur darum geht es.
Was wolltest du mit diesem, also du möchtest, dass wir jetzt die ersten 3 oder 4 Punkte einfach mal ausprobieren oder was?
Genau. Ich würde sagen, der Service-Tipp ist auch, dass wir das in den Sommerferien mal alles ausprobieren und hinterher nochmal darüber reden, ob das irgendwie zielführend war.
Pass auf. Ja. Dann lass uns doch mal über meinen Service-Tipp reden, damit die Leute wieder aktiviert werden.
Ja, hau mal raus.
Das Wetter ist ja momentan eigentlich nett. Also jetzt die letzten Tage waren nicht so cool, aber davor war es schön warm und sowas. Jetzt kommt ein bisschen Regen, ist okay. Es geht aber auch wieder mit Temperaturen. Ja. Die Sonne kommt auch wieder raus. Vielleicht regnet es weiter. Das ist aber was? Richtig, die perfekten Bedingungen für Mücken. Und wir alle hassen Mücken.
Ja.
So, und deswegen einmal ganz kurz. Es gibt leider viel zu viel, was diese Drecksviecher anzieht. Mhm. Beispielsweise deine Kleidung. Wenn du nämlich Rot- oder Orangetöne trägst, dann finden die das geil, weil die denken, das sieht aus wie Haut. Dann kommen die automatisch an. Das heißt, rote und orange Kleidung im Sommer am besten vermeiden, wenn man draußen chillen will.
Okay.
So, haben wir das schon mal. Dann hast du auch das Problem, wenn du zu viel CO2 ausatmest. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Wie willst du aufhören?
Ich atme nicht mehr.
Auszuatmen.
Okay, ich atme im Sommer.
Das zieht dir aber auf jeden Fall an.
Okay.
Man sollte also vielleicht schauen, dass man eine gute Belüftung generell schafft.
Und im Atmen?
Nein, aber kennst du das nicht, wenn du diese, ich fand gestern zum Beispiel im Schlafzimmer war es recht piefig, weil die Luftzirkulation nicht so gut funktioniert hat.
Mhm.
Und als ich dann nachts irgendwie die Flasche gesucht habe zum Trinken für die Kids, dachte ich mir, boah, hier ist aber auch echt schlechte Luft drin. Und ich glaube, sowas zieht dann auch Mücken magisch an.
Aber wir haben ja Fliegengitter.
Ja, zum Glück. So.
Ja.
Und wann die auch natürlich immer ankommen ist, wenn dir warm ist, also A, warme Haut.
Ja.
Lieben Wärme einfach.
Und schwitzi.
Genau, und schwitzi, weil die diesen, das Salz und den Geruch davon einfach sehr.
Verstehe ich, Kühe mögen das ja auch.
Genau. So, jetzt ist die Frage, was hilft denn gegen Mücken?
Autan.
Und die Antwort ist leider sehr, 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 sehr wenig. Also,
Zitrone.
Es gibt sehr viel, was die anzieht.
Ja.
Und sehr wenig, was die abhält.
Ja.
Ich glaube, ich habe meine Top 3 mal rausgesucht.
Ja, mach mal.
Du hast es gerade eben schon genannt.
Zitrone.
Genau, Düfte, Lavendel, Zitronella und Basilikum.
Deswegen habe ich beide Kinder in Lavendelwasser geboren. Also nicht aktiv, aber deswegen bin ich vorher baden gegangen, auch im Winter zur Sicherheit, damit keine Mücken bei der Geburt anwesend sind.
Mhm.
Ja.
Das ist aber tatsächlich etwas, was wohl gut helfen kann. Aber es muss natürlich auch gucken, wie platzierst du es ordentlich.
Na, es entspannt die Mücken einfach. Deswegen, die können ja nicht mal, weißt du, der Stachel wird dann schlaff.
Ja, bisschen schlaff, bevor wir es noch einmal. So. Wichtig ist auch, dass du stehende Gewässer vermeidest. Also sprich, das Wasser in den Blumentöpfen.
Aperol direkt austrinken.
Aperol direkt austrinken.
Ja.
Wenn sich Wasser im Blumentopf ansammelt,
haben
weg damit, weil das kann dann ein bisschen sich daran erstmal ausbreiten. Gibt ja auch andere
Wasser. Werden auch die Larven reingelegt.
Genau, richtig.
Deswegen immer austrinken. Hauptsache austrinken.
Ja, aber vor allem, du trinkst nicht das Blumentopfwasser.
Einfach austrinken.
Okay. Und last but not least ist ein Ventilator. Weil Mücken sind unfassbar schlechte Flieger.
Ja, ist windig, ne?
Genau. Und wenn du den irgendwo strategisch klug hinstellst, dann kommen die dagegen nicht an und müssen halt woanders landen. Das ist der beste Tipp, den ich den Leuten da draußen geben kann. Leute, haltet durch, ihr seid stark, ihr müsst überleben.
Also Zitronencreme.
Zitronenduft.
Aperol mal austrinken.
Jawohl.
Und ins Lavendelgebüsch setzen.
Nee, und den Ventilator anmachen.
Und den Ventilator vor das Lavendelgebüsch
starke stellen. Lüfte.
Ja, so. Gut.
Haben wir's?
So wird's.
Gut.
Jetzt lach mal, June.